Ja, so stehe ich hier als alter, weiser Mann. Vor 14 Tagen hatten wir ja Gottesdienst in der katholischen Kirche. Sehr beeindruckend. Ich dachte, da kann man auch eine Drohne fliegen lassen. So groß und hoch ist die Decke dort. Aber was die lieben Geschwister sagten, die vorne den Dienst haben, das war einfach schön. 75 Jahre Waldkraiburg. Und da fiel mir schrecklich auf, ich bin ja genauso alt. Deshalb werde ich heute nicht anfangen mit dem Bibeltext, sondern ein bisschen aus meinen letzten Jahren plaudern. Also einer kann dann hinterher mal ein paar Pizza bestellen, weil es dort länger dauert. Scherz beiseite. Nee, es geht darum, Adi und ich sind jetzt 44 Jahre in dieser Gemeinde hier. Und ja, Waldkraiburg war, wie sagte mancher Bruder, ein harter Boden. Es war schwierig, Menschen zu erreichen. Die katholische Kirche ließ uns eigentlich in Ruhe, aber die Evangelien waren gegen uns. Und da wurde hier gewaltig gegen unsere Gemeinde gearbeitet. 44 Jahre, davon war ich 22 Jahre ja Gemeindeleiter. Dank glücklicher Umstände durfte ich dann diesen Dienst abgeben. Weniger glücklich, es waren 4,5 Jahre in der Diaspora am Bodensee. Ja, es hat sich viel verändert. Dieses Gebäude hier habe ich noch unterschrieben beim Kaufvertrag. Beim nächsten wird dann der Peter unterschreiben. Es tut sich was. Es hat sich immer was getan in der Gemeinde. Und was wir am Schluss gesungen haben, das stimmt einfach. Wir sind geliebt. Wenn das nicht so wäre, würde ich heute nicht hier stehen. Hätte ich gewaltige Defizite, weil ich nicht wüsste, wer mein Herr und Heiland ist. Es hat sich aber auch viel außerhalb unserer Gemeinde in der Welt verändert. Wir haben es in den Gebeten gehört. Die Menschen sind nicht mehr irgendwie auf Orientierung aus, sondern eigentlich ist alles ein bisschen ziellos. Einer sagt so, der andere sagt so. Es ist eine Tatsache. Martin Simon, der macht jeden Morgen eine Andacht auf WhatsApp. Und der sagte vor kurzem, gute Zeiten machen schlechte Menschen. Ist was dran? Ich denke so, meine ersten Lebensjahre in den 50ern, Urlaub, Wunschgedanke, irgendwie, jetzt habe ich glaube ich 10 Hosen im Schrank, da hatte ich gerade mal 2, ich habe es überlebt. Es war eine Zeit des nicht unbedingt Mangels, weil wir hatten schon, das gibt uns unser täglich Brot heute. Gehungert haben wir nicht unbedingt. Fleisch gab es, wenn die Oma ein Huhn geschlachtet hat. Es war alles ein bisschen weniger. Ich will ja nicht drin jetzt Bedürfnisse wecken, dass es wieder so wird. Sind wir auch froh, dass es so ist, wie wir heute leben. Aber es hat sich eben viel in der Einstellung geändert. Nach dem Krieg waren die Kirchen voll. Und als Junge weiß ich, dass meine Oma immer darauf Acht gegeben hat, dass Hubert und Ulrich, der Bruder, in den Kindergottesdienst gingen. Zu Fuß konnte man damals. Und es war eine gute Zeit. Du hast ja eine gewisse Rüstung bekommen, mit der du später leben konntest. In die Schule ging ich in Korntal. Korntal ist eine Gründung der Brüdergemeinde Zinzendorf und war natürlich Glaube an Jesus Christus auch im Unterricht vorhanden. Und wir hatten donnerstags Pflichtgottesdienst in der Christuskirche, eine erste Kirche damals in Korntal, sonst hatten sie nur die große Versammlung der Brüdergemeinde. Und da haben schon kompetente evangelikale Prediger donnerstags gepredigt und man hat viel mitgekriegt. Bis ich dann in meine Kochlehre ging, da war dann sonntags das mit dem Kirchgehen nicht mehr so toll. Da habe ich dann bei meinem Lehramt gefragt, ob das geht, dass man sonntags frei hat, damit man in den Gottesdienst gehen kann. Meine Arbeitgeber waren beide fromm, haben das mir zugesagt. Aber glaubt mir, es war ganz selten, dass ich sonntags frei hatte. es war alles ein bisschen, ja, hätte ich jetzt gesagt, ordentlicher. Nee, es war einfach ein bisschen mehr strukturiert auf, dass du wusstest, wo du hingehörst und wozu du da bist. Verzweiflung? Nö, war kein Thema. Koch zu lernen? Motivation war, ich wollte immer, dass Menschen sich darüber freuen, was ich tue. Also gutes Essen und sich freuen, dass sie was genießen können. Es hat sich aber bis dahin doch einiges geändert. Wir hatten damals noch niemand, der uns anrufen konnte mitten auf dem Fahrrad oder der uns über Internet möglich machte, unsere finanziellen Überweisungen zu tätigen. Es war alles noch ein bisschen umständlicher, aber man hat ja manchmal seine Ruhe gehabt. Es hat keiner angerufen, keiner geappt. Man musste nicht antworten, weil man nicht wusste, dass jemand was von einem wollte. Gute Zeiten machen schlechte Menschen. Und wir erleben es jetzt, dass wir eigentlich eine Zeit der Unordnung haben. Günther hat es gebetet, du hast gebetet, dass einfach wir spüren irgendwo, ja, ist der Irrsinn unterwegs. Ja, wenn wir unsere Regierung angucken, ja, aber ich muss immer sagen, hey, es sind auch nur Menschen, woher sollen sie es wissen? Wenn sie nur pragmatisch nach dem, was zu sehen ist, vorgehen, dann wird es schwierig. Nur zurück in das Wort Gottes. Jesaja ist mein Lieblingsprophet. Warum? Erstens, weil er so ehrlich ist. Zweitens, weil er die besten Hinweise liefert auf unseren Herrn Jesus Christus. Und weil er auf Gott hört und das weitergibt, was Gott ihm in den Mund legt. Das sind schon die ersten zwei Kapitel und auch das vierte, wo eigentlich das genauso ist. Da klagt Gott, sagt, was ist los bei euch? Die Mächtigen und Reichen knechten die Armen. Die machen sie noch ärmer und die Reichen werden immer reicher. Höre ich doch irgendwo auch jetzt, dass da irgendwo eine gewisse Rücksichtslosigkeit herrscht. Anstatt zu geben, wird immer nur genommen. Und die, die nichts haben, die werden immer weniger, müssen gucken, wie sie zurechtkommen. Wir haben einen Sozialstaat, ich weiß, sozialen Hilfen. Bei uns geht es den Menschen noch gut. Man muss auch nicht arbeiten, um leben zu können, aber das ist ein anderes Thema. Es hat sich vieles verändert. Leistung ist irgendwie nicht mehr unbedingt gefragt. Wir leben in einer sogenannten Erbenwelt. Da werden Menschen reich, ohne jemals einen Finger krumm gemacht zu haben. Da haben sich die Eltern für krumm gemacht. Und sie wissen nicht, was es heißt, mit so einem Segen umzugehen. Genau das Gleiche war in der Zeit Usias und Jotams. Der König Usia und Jotam, sein Sohn, hatten eine lange Zeit des Friedens. Über Usia wird nichts Negatives berichtet, weil er einfach die Struktur des Reiches gefestigt hat, wie Jerobeam in Israel. Aber er hat eins zugelassen. Das waren die Opferstätten auf den Bergen, wo die Israeliten und Judäer die Götter angebetet haben. Er hat es nicht abgeschafft. Und Gott war nicht so, wie sagt man auf Deutsch heute, very amused, nicht sehr amüsiert darüber, dass die Könige in dieser Zeit des Friedens und des Wachstums nicht mehr daran gedacht haben, wer eigentlich der Schöpfer ihres Reichtums ist. Komma. Und wie ist es heute? Jeder meint, es müsste so sein. Ist normal, selbstverständlich. Nichts ist selbstverständlich. Und das sagt Gott seinem Volk auch überdeutlich. Und ihr werdet einfach eines Tages euch verstecken vor mir, weil meine Wut wird euch treffen. Ihr werdet ein Gericht erfahren, das euch erschrecken lässt. Ihr werdet euch in Höhlen verkriechen. Ihr werdet eure mit Gold und Silber bemalten Götzenbilder verbrennen, weil ihr Angst habt, dass ich euch damit erwische. Ist manches, was heute bei uns schiefläuft, an Kriegen, Unterdrückung, auch so eine ähnliche Äußerung des Unwillen Gottes? Damals haben das auch die Menschen selbst gemacht. Das war nicht, dass Gott hier groß eingreifen musste. Nein, da sind die Assyrer über sie hergezogen, später Nebukadnezar und ganz am Schluss die Meder, und sie durften dann wieder nach Hause, nach Jerusalem, aber eben unter Beobachtung. So ähnlich wie der Herr Netanyahu den Gazastreifen jetzt beherrschen will, unter Beobachtung. So viele Parallelen zu heute im Alten Bund. Das wissen wir, der Mensch hat sich nicht geändert. Er bleibt fahrlässig, überheblich und letztendlich auch wie in unserer Zeit gottlos. Und die Gottlosigkeit zeitigt sich dann eben in solchen Erscheinungen, wie wir sie gerade erleben. Und mitten in diesen Anklagen Gottes kommt im zweiten Kapitel von Vers 1 bis 5 eine Botschaft, die ist total konträr. Ich hatte mir lange überlegt, wie soll man das verklickern? Ja, erst diese Vorwürfe und dann auf einmal das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amos, über Judäa und Jerusalem geschaut hat. Und es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt. Der Berge und erhaben sein über die Hügel. Und alle Nationen werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berge des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird richten zwischen den Nationen und für viele Völker Recht sprechen. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und die Speere zu Winzermessern. Nicht mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr lehren. Haus Jakob, kommt, lasst uns im Licht des Herrn leben. Mitten in Gerichtsdrohung eine Ankündigung des zukünftigen Friedensreichs. Das ist Gott. Gott lässt sich von den Schandtaten seiner Schöpfung oder seiner Geschöpfe nicht beeinflussen. Er will Frieden haben. Er will Ewigkeit schenken. Er will, dass alle Gewalt und alles Unrecht auf Erden ein Ende findet. Wie passt das in all das hinein, was vorher und nachher kommt? Ich denke, es ist ein Appell, ein liebevoller Gedanke Gottes an uns, auch in unserer Zeit, dass er ein Ziel hat, dass er mit uns einen Weg gehen möchte, um letztendlich in Frieden zu leben. Aber schaffen das Menschen? Können wir Kraft aufbringen, so viel Vernunft, dass wir nach dem Motto leben, denk mal, es sei Krieg, aber keiner geht hin? Das wäre so schön logisch, weil jeder Krieg ist sowas Sinnloses, sowas Abwegiges, bringt überhaupt nichts. Wenn ich die Trümmer in der Ukraine sehe oder in Gaza, es ist die Konsequenz der Ungerechtigkeit. Und natürlich wird auch manchmal dann Opfer und Täter umgekehrt. Das ist auch menschlich. Gottes Ziel ist eben das krasse Gegenteil. Und wie macht er das? Gott schenkt uns den Friedefürsten. Eine Jungfrau gebärt ein Kind und nennt es Immanuel. Gott mit uns. Jesaja, ein klarer Hinweis. Eine Jungfrau gebärt. Keine Diskussion. Es ist eine Jungfrau. Und er hat einen Dienst als Friedefürst, als Wort Gottes, als ewiger Vater. Wir haben es gesungen. Auch das zeigt uns Jesaja als Signal. Gott hat etwas vor. Er kennt jemanden. Er hat jemanden, der diese Welt befreien kann von ihrem Egoismus, ihrer irren Meinung. Wir schaffen das. Dieser Satz wird jetzt nicht irgendwo hingesteckt. Der Mensch ist sowieso eingebildet, er meint, er kann alles. Und wir sind auf dem Weg. Wir haben jetzt KI, künstliche Intelligenz. Und jetzt stellen wir schon wieder fest, dass da so viel Schindluder mitgetrieben wird. Wozu? Ja? Früher haben wir Telefon mit Wählscheibe, ging auch, aber alter Mann und weiß. Kein Weg zurück. Bleiben wir im Fortschritt. Aber Gott hat uns durch Jesaja viele Dinge sagen lassen und auch seinem Volk. Es kommen dann später die Gottesknechtlieder, wo Jesus wirklich beschrieben wird, wie er sein wird. Er leidet für uns, er trägt unsere Schmerzen, unsere Schuld. Er wird das Rohr nicht knicken, den Docht nicht auslöschen. Das Alte Testament zeigt in aller Deutlichkeit, dass es diesen anderen Menschen und Gott gibt, dass er real ist, dass er ein Tröster ist, einer, der uns aufbaut, der uns jetzt auch über all dieser Verzweiflung, die herrscht in dieser Welt, sagt, ich bin bei euch, Gott mit uns. Er ist ein Trost und er ist die Kraft, die seine Gemeinde braucht. Die Gemeinde braucht Jesus mit jedem Atemzug und jeder von uns braucht ihn mit jedem Atemzug. Auch den Zusprung, was wir am Schluss gesungen haben, dass Gott für uns da ist, dass er uns trägt und hält und vor allen Dingen eine Menge Geduld mit jedem von uns hat. Und dass wir durch das Blut von Golgatha immer wieder erinnert werden dürfen, du hast Vergebung. Luther sagt, der alte Adam muss jeden Tag ersäuft werden. Das ist so. Wenn wir so einen Tagesablauf manchmal ablaufen lassen und denken, oh, was habe ich wieder alles an dummen Sprüchen, an dummen Gedanken, an Dinge getan, die einfach nicht gut sind, dann darf ich ihn ersäufen und sagen, ja Herr, danke, dass du Vergebung bist. Mit dir fange ich wieder neu an. Und er schenkt uns jeden Tag diesen klaren, neuen Blick. Es ist sein Wille, dass wir nicht an irgendwelchen Umständen verzweifeln, sondern dass wir mutig vorangehen. Und jeder darf leben, wie er will. Das ist auch, dass Gott nicht befiehlt, dass wir uniform unsere Bewegungen machen. Der eine ist laut, der andere ist leise, der andere ist stark, der andere ist schwach. Wenn einer damit umgehen kann, dann ist es Jesus. Er liebt jeden so, wie er ist. Und das dürfen wir uns jeden Tag hinter die gewaschenen Ohren schreiben. Zum Schluss, wir haben heute noch Abendmahl, der letzte Satz hier. Haus Jakob, komm, lass uns im Licht des Herrn leben. Sie haben es nicht getan. Sie haben diesen Zuspruch ignoriert und sie mussten die Konsequenzen tragen. Wir gehen im Lichte Jesu, im Lichte seines Geistes, im Lichte seiner Kraft. Ich kann nur sagen, lasst uns dranbleiben. Lasst uns nicht ignorieren, bloß weil die draußen Blödsinn treiben, dass wir da meinen, es hat eh alles keinen Sinn. Das stimmt nicht. Gott hat einen klaren Plan. Und die Sehnsucht, dass Jesus wiederkommt, die teile ich mit euch. Das Schönste wäre, bevor ich die Augen zumache, dass er käme. Ich denke gerade an unseren Bruder Schwanze Ernst. Der hat immer Sehnsucht gehabt, dass der Herr noch vor ihm kommt. Er hat ihn 96 werden lassen, aber wir wissen es nicht. Das ist auch gut so. Lasst uns auch ohne das Wissen, wann er kommt, ihm treu bleiben und im Lichte Gottes wandeln. Von ihm beschienen, bewahrt und behütet. Dann haben wir ein gutes Leben, wenn es draußen auch brodelt und scheppert. Wir sind Kinder Gottes, bewahrte, gesegnete und vor allen Dingen Geliebte. Amen.